Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Moin, Sinisha Gacanovic, und wir starten wie immer einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, guten Morgen. Hallo Tjalf, vielen Dank für die Einladung. Mein erster Podcast, mal gucken, wie das wird. Bin gespannt. Selbstvorstellung. Ich bin 51, verheiratet, drei Kinder und bin beim SV Eichhede Trainer. Bin dort jetzt 5 Jahre im Prinzip und habe letztes Jahr die U17 in der Regionalliga gecoacht, betreut, begleitet.
Genau, cool. Wer in Schleswig-Holstein aktiv ist, der kennt den Verein mit Sicherheit, aber das trifft ja jetzt nicht auf jeden zu, der den Podcast hier hört. Deshalb vielleicht nochmal, dass ja wir alle im Boot haben. Also, wie kann man sich so die Rahmenbedingungen bei eurem Verein vorstellen, wenn man jetzt sagt, ihr habt in der Regionalliga gespielt? Wie steht man da so erstmal von der Ausgangslage her da und wie, ja, würdest du dein Saisonfazit ziehen?
Ja, also die Ausgangslage beim SV Eichhede würde ich mal so beschreiben, dass wir ein familiärer Dorfverein sind, aber mit hohen Ansprüchen. Wir wollen eigentlich immer so hoch wie möglich in den Altersklassen ab C-Jugend bis A-Jugend im Jugendbereich spielen. Das bedeutet bei uns hier in Schleswig-Holstein auf Oberliganiveau mindestens mit dem älteren Jahrgang. Und ab und zu bietet sich halt eben die Gelegenheit, dann auch mal Regionalliga zu spielen. Und genau da sind eigentlich, würde ich sagen, unsere Ziele, unser erstes Ziel immer der Klassenerhalt. Und alles andere, was dann sich drumherum noch ergibt im Laufe der Saison, das nehmen wir dann dankend mit. Wir sind da, glaube ich, schon sehr bodenständig, also auch geführt, eng. Die Wege zwischen den Trainern im Austausch sind sehr kurz und vor allen Dingen auch in die Führungsriege, Vorstand. Da kommt man dann manchmal, glaube ich, schneller zu Lösungen als vielleicht bei größeren oder anders geführten Vereinen.
Okay, und
Genau.
Saisonfazit?
Das Saisonfazit, wenn man jetzt die Saison gesehen hat am Abschluss, kann man sehr stolz sein auf das, was da erreicht wurde am Ende. Wir sind Vierter geworden in der Regionalliga, haben vor uns nur Nachwuchsleistungszentren gehabt, die drei. Und haben alle anderen Mannschaften, unter anderem auch ein paar Leistungszentren, aber alle anderen Mannschaften, die mitgespielt haben, hinter uns gelassen. Ich habe das oft wiederholt in unseren internen Gesprächen. Das war eine sensationelle Saison, weil ich glaube, am Anfang der Saison hätte jeder auf uns als ersten Absteiger gewettet, also als ersten klaren Absteiger auch. Und nun sind wir ja die beste Mannschaft in Norddeutschland in der U17 geworden. Ja, so ist Fußball manchmal, ne?
Dazu kam dann ja noch die Halle. Da kannst du ja auch noch mal erzählen. Auch das war ja sehr erfolgreich.
Ja, Halle, genau. Also ich bin ja gerne in der Halle unterwegs mit meinen Mannschaften schon immer gewesen. Und so war es auch in der B-Jugend, dass wir die Hallenturniere, also die privaten, sage ich jetzt mal, organisierten Turniere immer gerne mitgenommen haben. Und dann natürlich auch die Pflichtturniere. Pflicht ist dann angefangen mit der Kreismeisterschaft, die wir gewonnen haben. Und daraufhin durfte man dann bei der Landesmeisterschaft mitspielen, die wir dann auch recht souverän gewonnen haben. Und kurz darauf, ich glaube, das war sogar eine Woche darauf, bin mir nicht ganz sicher mehr, durften wir dann aufgrund dessen, dass wir Landesmeister geworden sind, halt bei der Norddeutschen Meisterschaft in Hamburg teilnehmen und durften uns dort mit den beiden besten Mannschaften aus Bremen, Hamburg, Niedersachsen und halt Schleswig-Holstein nochmal messen. Und am Ende standen wir im Finale und haben das Finale dann gegen Vorwärts Wacker 4-2, wenn ich mich doch richtig erinnere, gewonnen. Das war schon sehr besonders. Ja, und kurz dann darauf, im März war es dann soweit, dann durften wir aufgrund der Norddeutschen Meisterschaft halt nach Duisburg zur Deutschen Meisterschaft fahren und haben uns dort dann mit den besten fünf, also wir waren ja die sechste, mit besten fünf Mannschaften messen dürfen. Das war auch ein Riesenhighlight. Wir sind dort mit der ganzen Truppe hingefahren. Bei der Halle kannst du ja nicht alle Spieler mitnehmen. Haben aber das so organisiert, dass alle mitkommen können und dran teilnehmen können und supporten können. Und so war es dann auch. Also die Jungs, die nicht auf dem Platz standen oder in der Halle auf dem Platz standen, die haben dann mega Support abgerissen dort. Das war ja richtig cool. Man konnte die Spiele auch im Livestream verfolgen. Ich glaube, der ein oder andere hat das dann auch gemacht. Denn ja, Schleswig-Holstein zumindest war das Feedback so, was ich gekriegt habe, dass sie das gesehen haben. Ja, und dort sind wir dann auch wieder sensationell Dritter geworden, was uns wahrscheinlich auch keiner zugetraut hätte. Aber auch da, wir sind die einzige Mannschaft gewesen, die in der regulären Spielzeit kein Spiel verloren hat. Also wir haben im Halbfinale im was, Strafstoß, ich weiß gar nicht, 6 Meter, 10 Meter Schießen dann verloren. Wurden unserer Meinung nach ein bisschen, wie das immer so ist, im Nachhinein ein bisschen benachteiligt im Spielverlauf. Da wurde uns ein Tor aberkannt und ein Strafstoß nicht gegeben, aber okay, egal, für uns war es ein Riesenerfolg. Und ja, top, ne?
Sehr
Das,
cool.
ja.
Jetzt ist natürlich spannend, also das ist ja ein Jahrgang, den du auch schon länger begleitest und du bist ja schon ein bisschen auf die Ausgangsvoraussetzungen eingegangen. Die sind ja andere jetzt als zum Beispiel in einem Nachwuchsleistungszentrum. Was würdest du sagen, sind so die Dinge, die dir als Trainer wichtig waren jetzt in den letzten Jahren und was glaubst du, waren dann so die Faktoren, die zum Erfolg beigetragen haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir beide haben ja zwischendurch immer mal so WhatsApp-Chat-Verläufe und so weiter. Und da habe ich ja immer mal öfter den Begriff Wild West geprägt, so oder wenn genannt bei uns intern, so nennen wir im Prinzip unseren Spielstil. Ja, auch ironischerweise natürlich, das ist auch nichts Besonderes in dem Sinne, also was wir uns ausgedacht haben. Am Ende geht es dort darum, den Gegner, egal ob Halle oder draußen übrigens, ne, den Gegner so hoch wie möglich zu stressen, beziehungsweise ihm auch bewusst den Ball zu geben, damit wir ihn stressen können im Spielaufbau, um dann eben schnellstmöglich umzuschalten. Ich sage ja immer, wenn du unseren Chatverläufen das liest, weißt du ja, das Spiel läuft immer nur von Tor zu Tor und nicht von Außenlinie zu Außenlinie. Da sind keine Tore, die man schießen kann. Das ist nicht immer technisch der hochwertigste Fußball, den wir zelebrieren, aber darum geht es halt auch am Ende des Tages nicht. Es ist ein Ergebnissport und man muss halt gucken, dass man versucht, das bestmögliche Ergebnis, klar, gepaart mit Fordern und Fördern der Spieler und Ausbildung irgendwie. Aber ich habe einen Trainerkollegen, der sagt immer so schön, am besten kannst du ausbilden, wenn du erfolgreich bist, weil dann glauben dir alle, dass das richtig ist, was du da machst. Unsere Trainingsinhalte, glaube ich, dass die führen am meisten dazu, dass wir auch so spielen können, wie wir gespielt haben, und eben halt auch ja, erfolgreich dann sein konnten. Im Training geht es bei uns wirklich immer hochintensiv her, ne? Wir haben kurze Frequenzen im Training. Umschaltspiel ist das Hauptthema, egal ob mit Toren oder ohne Toren, mit kleinen Toren oder nicht, wie auch immer. Da geht es halt immer hin und her. Und das Wichtigste daran ist natürlich, dass die Spieler das auch mitmachen, ne? Weil diese Intensität, da hat auch nicht immer jeder Lust zu, und permanent in jeder Trainingseinheit. Aber wir haben festgestellt, solange der Ball im Spiel ist, haben sie auch alle Bock drauf. Und so Ausdauerläufe ohne Ball machen wir nicht. Habe ich als Spieler schon keinen Bock drauf gehabt und als Trainer dann noch weniger. Das machen wir nicht. Diese Ausdauer, die, ich sag mal, fußballspezifische Ausdauer, die holen wir uns halt im Training. Und ja, wir sind halt auch immer positiv, ne, dass wir an die Sachen rangehen. Man kann so sagen, die Saison, ne, also da nochmal zurückblicken, die Saison, die ist ja gestartet, nach 7 Spieltagen hatten wir einen Punkt in der Regio. Und ja, was kannst du da machen, ne? Wir haben uns natürlich ein bisschen anpassen müssen. Wir haben auch keine Vorbereitung gehabt, weil wir auch vom Gothia Cup quasi gekommen sind, haben dann eine Woche Pause gemacht und haben dann gleich schon die Vorbereitung gestartet. 2 Wochen später ging die Saison los. Wir wussten halt nicht, was auf uns zukommt. Und naja, nach dem 7. Spieltag haben wir dann gesagt, okay, verlieren können wir schon. Das haben wir jetzt gezeigt. Jetzt versuchen wir mal was anderes und haben dann eben mutiger nach vorne gespielt. Und ja, die Jungs haben mitgemacht und beeindruckend ist, wenn die Jungs dann sagen, also jetzt im Nachhinein sagen, ja, das war schon cool, dass du gemerkt hast, dass du auch gegen die Jungs aus dem NLZ, auch wenn die ein Jahr jünger waren, aber die sind natürlich schon auch anders ausgebildet und auch körperlich anders ja, schon vorbereitet, dass du gegen die auch gewinnen kannst. Und da gibt es natürlich so Schlüsselmomente, die Niederlage gegen Paloma, wo wir in der letzten Minute einen Elfmeter reinmachen und 3-2 führen. Und als der Schiedsrichter dann ein paar Minuten später abpfeift, steht es aber 4-3 für Paloma. Das war ein Schlüsselmoment für uns. Aber genauso dann, wo es dann nachher losging mit dem Sieg gegen Werder Bremen, mit dem 5-2. Und ab da begann eigentlich, das war der achte Spieltag, glaube ich, begann dann quasi diese Serie, wo wir viermal in Folge gewinnen konnten. Und die Jungs dann gemerkt haben, ja, es sind alles Phrasen so, aber es stimmt ja auch, es sind halt auch nur Menschen, kochen auch nur mit Wasser. Und die machen halt auch Fehler, wenn du sie dazu zwingst. Und das kam uns dann zugute mit unserem, ja, Spielstil, dass wir die halt zu Fehlern zwingen konnten und dann natürlich diese Fehler auch bestrafen mussten mit Toren. Ne? Genau.
Genau, wenn du jetzt schon die Fehler des Gegners ansprichst, zu die man sie zwingt, dann bietet es sich ja an, übers hohe Pressing, den Gegner stressen zu sprechen, was du am Anfang schon einmal gesagt hast. Da wäre jetzt natürlich interessant für mich, du hast ja diesen Wild-West-Begriff genannt und du hast ja auch schon erwähnt, dass wir uns immer mal austauschen und du bist ja jetzt kein Trainer, der so hochtaktisch arbeiten möchte. Nichtsdestotrotz beinhaltet Pressing ja auch irgendwo taktische Entscheidungen, welche Spieler stelle ich jetzt zu, für wen bin ich zuständig? Also wie gehst du da so als Trainer ran, dass du einen guten Mix hast aus ja nicht zu vielen Vorgaben, aber trotzdem eben ja, dass die richtigen Spieler zugestellt werden, dass das irgendwie taktisch auch passt, ja.
Ja, also da kann man jetzt natürlich stundenlang drüber philosophieren, ne? Am Ende ist es so, dass unsere Spieler erstmal überhaupt bereit sein müssen, in diese Zweikämpfe zu gehen, ne? Das ist die Voraussetzung für mich. Wenn sie das nicht sind, also wenn sie diese Energie nicht haben, diese Aggressivität nicht haben, Grund auf und eben, dass sie auch bereit sind, dass es zum Körperkontakt kommt, dann kannst du taktisch machen, was du willst. Also anlaufen, meine ich. Das wird eh nicht funktionieren. Da ist immer einer mindestens, der dann wegbricht. Ja, wir haben taktisch natürlich, ich sag mal, zwei Varianten gehabt für uns. Das mussten wir aber gucken, wie der Gegner sich da verhält. Entweder lenken wir sie in die Mitte oder eben nach außen. Wir haben es tatsächlich, auch wenn viele das als Risiko betrachten, haben wir den Gegner beim Spielaufbau versucht, in die Mitte zu lenken, weil wir dort halt versucht haben, dann die Überzahl zu schaffen und zu doppeln, ne? Und wir sind aber bewusst das Risiko eingegangen, recht hoch zu stehen. Ne? Also hoch heißt, dass unsere IVs tatsächlich schon so Mittellinienhöhe standen, vielleicht ein paar Meter tiefer noch. Und was dann ganz wichtig war, auch wenn es nicht schön ansehnlich ist, der eine oder andere hat sogar dazu Libero dann mal gesagt, aber sobald ein IV halt vorstoßen muss, muss der andere sich halt fallen lassen. Ne? Ist jetzt eigentlich auch nichts Besonderes. Aber das ist halt wichtig, weil die Jungs wollen alle, ne, wenn sie sagen, okay, wir wollen alle Druck machen, dann wollen sie alle Druck machen. Und dann machen sie halt auch alle Druck, aber vergessen diese Absicherung, dass immer einer bewusst absichern muss, falls ein Ball durchrutscht. Und der rutscht oft durch, das wissen wir alle. Und in der Regionalliga ist es dann eben halt auch nicht Landesliga, wo wir ja das Jahr davor gespielt haben mit der U16, wo sich das Spiel, also in der Landesliga, das Spiel hat sich dort, ich sag mal, zwei Drittel der Zeit mindestens in der gegnerischen Hälfte abgespielt oder wahrscheinlich noch weiter vor, also im ersten Drittel. In der Regionalliga sind die alle top, die Spieler, ne, und die Mannschaften. Und wenn du da gegen Mannschaften spielst, die halt blitzschnelle Angreifer haben, dann sind die weg, ne? So, das sind halt eben so diese Bereitschaft, natürlich auch mutig zu sein, Fehler zu machen, Verantwortung zu übernehmen. Also die Spieler in erster Linie, aber eben halt auch mit den Konsequenzen zu leben. Ne? Das ist wie im Leben halt auch. Aber ich habe es halt lieber, wenn man diese Verantwortung übernimmt, eine Entscheidung trifft, die dann auch vielleicht verkehrt war, aber man kann sie dann korrigieren beim nächsten Mal. Und das hat sich über die Spiele ganz gut eingefuchst. Das hat sich dann halt auch in den Ergebnissen wieder gespiegelt, weil die Jungs dann irgendwann so Automatismen drin hatten. Aber wir hatten nicht immer den gleichen Stil, ne? Wie ich schon sagte, also entweder nach innen oder nach außen lenken war es. Aber da mussten dann halt auch die Außenverteidiger bereit sein, hochzuschieben, um dort halt auch eben den Flügelspieler des Gegners sofort zu attackieren, ne? Damit der sich gar nicht erst aufdrehen kann. Und sobald er sich aufdreht, wird es halt, oder kann es halt gefährlich werden, ne? Genau.
Genau. Ja, also wenn du, fand ich jetzt spannend, als du von der Absicherung gesprochen hast, dass das als Libero bezeichnet wurde, weil du hast ja selbst gesagt, eigentlich ist das ja nichts Ungewöhnliches. Es ist ja eigentlich sogar, dass man sich sein eigenes Grab schaufelt, wenn du presst, ohne dass du eine Absicherung hinter dir hast. Also das ist ja eigentlich würde ich sagen, taktisch normal, dass man das macht. Deshalb für mich spannend, dass das so wahrscheinlich ja eher negativ, wenn man vom Libero spricht, ja, wahrgenommen wird. Also ich würde sagen, das ist ja eigentlich ein probates taktisches Mittel, ja, was gängig ist, ne? Also.
Ja, also es ist immer die Frage, wie man das dann halt formuliert, in welchem Kontext logischerweise, ne? Aber klar, wir mussten natürlich mehr mit Absicherung arbeiten, weil wir auch viel Druck bekommen haben. Und dann sieht das eben manchmal auch so aus. Wir haben ja auch unseren Jungs verkauft, dass wir im 5-3-2 spielen. So, wobei die taktischen Aufstellungen für mich eigentlich irrelevant sind, weil das im Spiel sich ja sowieso immer verändert. Aber wir haben den Jungs versucht, damit Sicherheit zu bieten, so nach dem Motto, ey, wir sind da hinten zu fünft. Das heißt, die Abstände zueinander sind eng. Aber der verkappte, so haben wir ihn immer genannt, der verkappte Sechser ist dann quasi der im Zentrum bei der Fünferkette steht. Aber unser verkappter Sechser hat eigentlich nie verkappter Sechser gespielt, sondern er hat eigentlich eher so, ja, ein Sechser gespielt halt, ne? Aber wir haben es halt laufen lassen. Wir haben trotzdem immer vom 5-3-2 gesprochen. Da war die Jungs, das, oder ich hatte das Gefühl, dass die Jungs damit eine gewisse Sicherheit haben. Kann mich auch täuschen, so weiß ich nicht, aber weiß ja, wie das ist, wenn du einem Spieler sagst, hey, du spielst, wir spielen jetzt hier, weiß nicht, oder du spielst, der Sechser spielt jetzt ein bisschen weiter hoch, dann denkt er ja gleich, er spielt Zehner. Und dann fehlt dir da im Zentrum einer. Also haben wir das so ein bisschen psychologisch versucht, so zu laufen zu lassen. Dann sieht es eben aber, wenn der sich wirklich mal fallen lässt, dann sieht es eben halt wirklich aus wie so ein Libero. Aber am Ende des Tages ist es Banane. Diese, ich will nicht Kritik sagen, manchmal ist es auch so ein bisschen provokativ gewesen, diese Äußerung mit dem Libero. Kam tatsächlich auch viel von den Teams oder von den Trainern, die, wie soll ich sagen, im NLZ halt tätig sind. Ne? Klar, die wünschen sich einen anderen Stil, die wünschen sich natürlich auch nicht gegen uns zu verlieren, logischerweise, oder Stress zu bekommen. Aber ich habe dann halt immer gesagt, es ist eigentlich auch egal, wie wir spielen, ist ja eure Aufgabe, das irgendwie eine Lösung dafür zu finden. Ne? So, und wenn wir mit Libero spielen, ja, dann müsstet ihr ja ein Übergewicht im Mittelfeld haben. Ne? So, es gab auch eine Mannschaft, ich will auch nachher keine Namen nennen, aber eine Mannschaft, die hat halt viel mit langen Bällen gespielt, hatte aber immerhin eine Viererkette hinten und vier Mann vorne auf einer Linie und zwei im Mittelfeld. Und der Trainer hat das immer so gecoacht, dass er die zweiten Bälle gewinnen wollte. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, weil wir dort im 4-4-2 gespielt haben, mir die Frage gestellt, wie will der jetzt die zweiten Bälle im Mittelfeld gewinnen, wenn wir da ja Überzahl haben, also doppelte Überzahl haben. Wir haben hinten Mann gegen Mann quasi dann bei den langen Bällen gearbeitet, aber die zweiten Bälle, die nach vorne wieder ja, abgeprallt sind, da waren wir in Überzahl. So, wo du dann auch manchmal denkst, oh, komm, was haben die für Ideen so? Das ist ja auch interessant, also auch für einen selbst so, man lernt dann ja auch dazu. Muss ich auch sagen, für mich war es auch eine sehr, sehr lehrreiche Saison. Ich habe ja nie so hoch gecoacht und die Umstände alleine schon, ja, so Kleinigkeiten, dass du eine Woche vorher die Trikotfarben online über das DFB-Net angeben musst und so eine Geschichte, das ist schon sehr durchstrukturiert. War interessant und eben halt, wie spielen andere Teams, ne? Also wie gehen die mit welcher Spielphilosophie gehen die ins Spiel? Und du kennst die halt nicht, ne? Hier im Kreis, okay, da kennt man ja fast jeden und weiß, okay, wie die spielen. Und hier gegen den SV Eichel, hier stehen sie eh alle immer tief, okay, da musst du dir was einfallen lassen. Aber in der Region ist es halt was anderes. Da kennt, also ich will nicht sagen, dass keiner den SV Eichel kennt, glaub schon. Aber man nimmt uns nicht für, also nicht so für ernst, dass man sagt, okay, die können da unter die Top 5 irgendwie kommen. Und dann spielen die auch natürlich dementsprechend mutig, also auch gegen uns und selbstbewusst. Aber da ist es eben für uns immer wichtig gewesen, Widerstand aufbauen und gegenhalten. Ne?
Dann hattest du gesagt, dass ja, dass du von Tor zu Tor spielst, dass die Räume außen da nicht so interessant sind. Also diese Zielstrebigkeit nach vorne. Vielleicht gehst du darauf noch mal ein, wie du ja, wie du das vermittelst, wie du das trainierst, dass deine Mannschaft das umsetzt.
Ja, also die Räume außen sind nicht ganz unwichtig, die sind natürlich auch wichtig, aber es geht mehr um dieses Thema Verlagern. Ne? Es gibt ja so Philosophien, die versuchen dann den Gegner schwindelig zu spielen, von links nach rechts, und dann wird immer verlagert, 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 und dadurch arbeiten sich dann Raum nach vorne. Dafür brauchst du natürlich bestimmte Spielertypen. Technisch starke Spieler, die Räume erkennen. Musst du haben. Und da musst du halt selber gucken, hast du solche Spieler oder hast du nicht? In diesem Fall haben wir gesehen, dass wir eigentlich mehrheitlich Spieler haben, die bereit, also Laufbereitschaft haben, und technisch eben das Nötige mitbringen, um ja, dieses Umschaltspiel zu generieren. Ne? Das heißt nicht, dass wir nicht umschalten, aber bei uns nicht verlagern. Aber es gibt so eine Spielform, wo zwei Mannschaften ganz normal gegeneinander spielen, und dann gibt es eben so diese Provokationsregeln: Wenn die Mannschaft über die Mittellinie rüber ist, dann muss sie, zwar nicht spielnah, aber dann muss sie einmal zurück wieder ins eigene Feld, und dann muss sie verlagern, um überhaupt einen Torerfolg machen zu können. Das machen wir dann auch mal, damit die Jungs nicht immer nur mit dem Kopf durch die Wand rennen und denken, der Trainer hat gesagt, müssen wir nach vorne, nach vorne, nach vorne, geradeaus, am besten direkter Weg zum Tor. So provozieren wir es. Aber ansonsten ist das wirklich so, dass wir erster Ball gewinnen, sofort aufdrehen. Was ich nicht mag, ist halt Ball annehmen und erstmal nach hinten abkappen. Ich weiß nicht, wie oft meine Jungs sich das anhören durften, wo ich immer gesagt habe, der erste Kontakt, natürlich mit einer Vororientierung, muss nach vorne gehen, weil abkappen kannst du dann immer noch, wenn du Druck bekommst. Aber erst abkappen bedeutet eigentlich, das ist auch so eine Regel, die ich immer so, ja, kommuniziere oder aufgestellt habe, wo ich gesagt habe, sobald der Gegner dir den Rücken zudreht, ist das eine Einladung, ihn zu pressen und zu stressen. Wenn du aber dem Gegner den Rücken zudrehst und der vielleicht nach dem gleichen Prinzip arbeitet, dann weißt du, was passiert. Also geh den ersten Weg nach vorne und dann kannst du immer noch abkappen. Das hat bei dem einen oder anderen ein bisschen länger gedauert, aber in den Trainingsformen, die wir so spielen, diese, ja, wir nennen das tschechische Rolle, ist wahrscheinlich auch so der Hauptbegriff für die meisten, da geht es nur rauf und runter, ne? Das ist so anstrengend. Also ich sage immer, wenn ich den Jungs gesagt hätte, komm, wir machen heute 150 Sprints, dann würden die mir alle einen Vogel zeigen. Wenn ich sage, wir spielen tschechische Rolle, gibt da noch ein paar Abwandlungen von, mit Unterzahl, Überzahl und so weiter, dann Bruder, jubeln die, dann freuen die sich. Machen aber nicht 150, sondern 250 Sprints und sind auch noch begeistert. So, und das ist eigentlich das Haupttraining. Also, ich will nicht sagen, dass wir in jeder Trainingseinheit eine tschechische Rolle spielen oder irgendeine Abwandlung davon, aber doch schon in den meisten Fällen. Und ich halte nicht so viel von langem Ballbesitz. Wenn wir jetzt so die WM uns angucken, da gibt es ja auch Beispiele, auch da ohne Namen zu nennen, die den Ball lange in ihren Reihen haben, aber so die Tiefe nicht suchen, nicht finden, oder halt zu lange brauchen, um halt anzudribbeln. Was spricht dagegen, dass ein IV, wenn er den Ball annimmt, erstmal richtig Tempo macht und Druck aufbaut, und nicht erst ruhig den Ball aufnimmt und dann erstmal verlagert? Warum? Wenn der Raum da ist, natürlich, klar. Ne? Man muss die Situation auch erkennen. Also es geht natürlich nicht immer. Ne? Wir wollen ja auch nicht so viele Ballverluste haben. Wir haben für meinen Geschmack in der Saison auch viel mit langen Bällen gearbeitet. Also viel zu viel. So, ne? Aber ja, ist halt schwierig, wenn die dann doch zum Erfolg führen, dann wollen die Jungs das natürlich auch. Und dann bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich verbiete das dann. Ne? Klar, es gab dann manchmal so Ansagen, dass man sagt, komm, ein bisschen weniger, ne? Dosiert das Ganze ein bisschen. Aber das müssen die ja auch lernen. Ne? Also dieses Coach auch aktiv von außen recht viel, glaube ich. Für den einen vielleicht auch zu viel. Aber die Jungs müssen ja trotz alledem ja auch lernen, eigene Entscheidungen zu treffen, und ja, dann ihre Erfolgserlebnisse auch so einzusammeln. Ne?
Ja, da spielen für mich zwei Themen rein. Das eine davon ist die Glaubwürdigkeit, die du am Anfang ja auch einmal angesprochen hast, dass du gesagt hast, wenn das, was wir machen, zum Erfolg führt, dann kaufen mir meine Spieler das natürlich auch ab. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, da ein wichtiger Punkt. Und dann hast du ja quasi noch gesagt, dass man sich ja auch die Frage stellen muss, was bringen meine Spieler überhaupt an Stärken mit, was für eine Art von Fußball kann ich überhaupt mit denen spielen? Und da wäre dann meine Frage zu dem zweiten. Du hast ja auch immer gesagt, viele Trainer haben so, ja, diese Vorstellung von Fußball, denen gefällt die Art von Fußball nicht so gut und so. Würdest du sagen, dass, ja, man da vielleicht auch in der Nachwuchsausbildung teilweise zu dogmatisch ist, also dieses, du hast jetzt lange Bälle angesprochen, immer von hinten raus spielen müssen und immer noch mal verlagern müssen, zum Beispiel solche Dinge, sind wir dazu dogmatisch oder würdest du sagen, eigentlich ist das ja gut?
Ja, vielleicht noch mal einmal ganz kurz eine Sache zu den Stärken. Ne? Ich habe jedem Spieler, der zu uns kommt oder bei uns ist, also als er zu uns gekommen ist oder als ich die Jungs ja in der U14 schon übernommen, ne? Also ich habe die jetzt ja schon 4 Jahre quasi jetzt oder diese Saison ja auch noch, also 4 Jahre insgesamt. Man kennt sich dann auch und jeder musste von denen so Stärken, Schwächen, ne? Also sich selbst bewerten, beurteilen. Und da war unter anderem auch so eine Frage, was ist deine Waffe? So, wo, also als Spieler, ne? Und wo siehst du deine Waffe? Was ist deine Stärke? Und was ist so die unterstützende Spezifikation oder Stärke, die du noch hast, um diese Waffe noch stärker zeigen, also ja, zum Vorschein bringen zu können. Und das sind so Dinge, die haben wir nie mit den Jungs dann nachher nochmal auseinander dividiert irgendwie in den Gesprächen. Aber für mich war es halt immer wichtig zu sehen, okay, wo sieht er sich eigentlich? Und dann hat man das beobachtet, jo, hat er recht oder hat er nicht recht? Was ist eigentlich seine Waffe, ne? Wenn einer guten Abschluss hat, aber technisch halt limitiert ist, dann wird er kaum zum Abschluss kommen. Sage ich jetzt einfach mal, der Ball immer verspringt, sowas, ne? Und das hat eben dazu geführt, dass wir so ein bisschen die Jungs besser einschätzen konnten, wo sehen sie sich und wo wir sehen wie. Das haben wir so ein bisschen gegenübergelegt. Das vielleicht einmal dazu. Ja, und das Thema dogmatische Ausbildung im Jugendbereich. Ja, ich bin natürlich sehr, 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 sehr weit weg, ne? Ja, das geht ja beim DFB da oben los. Und zieht sich ja dann durch die einzelnen Verbände, ne? Ich habe natürlich meine Meinung und du weißt ja auch durch unseren Austausch, dass die manchmal auch provokativ sein kann. Aber ich habe letzte Woche oder die letzten Tage zu einem Trainer gesagt, Deutschland hat so seine Identität aufgegeben, ne? Also ich bin ja auch nur ein Fan, einer von den 80 Millionen Bundestrainern. Aber ja, so ist es, ne? Also ich habe ja Migrationshintergrund, bin zwar hier geboren und groß geworden, aber früher war Deutschland für gewisse Dinge stark. Klar, heute gibt es ja viele, die sagen, ja, aber das kann ja nicht nur Pünktlichkeit und so eine Geschichten sein. Aber es gibt ja so gewisse normale Dinge, wofür Deutschland halt gut war, zu den technischen und spielerischen Fähigkeiten. Und irgendwie hat man versucht, vor weiß nicht wie vielen Jahren Spanien zu kopieren mit dem Tiki-Taka und bildet halt also immer nur das aus, was man gerade feststellt, was man braucht. Linker Verteidiger, alles klar, müssen wir linker Verteidiger ausbilden, also so in diesen Bereichen. Jetzt fehlt uns ein Neuner. Ja, der fehlt uns doch immer. Der hat uns schon immer gefehlt, ne? Und ich habe immer, als ich noch im Grundlagenbereich tätig war, haben bei mir die Spieler mal verschiedene Positionen gespielt. So. Polyvalent ist, glaube ich, da der Begriff. Ich mag halt Spieler, die ich auf jeder Position bringen kann, die auf jeder Position zuverlässig ihren Job machen. Ja, wo du sagst, wo du weißt, was du bekommst. Und wenn ein Spieler, keine Ahnung, einer als Flügelspieler nicht permanent am Gegner vorbeigeht und dann flankt, sondern auch mal aus dem Halbfeld flanken kann, dann weiß ich das. Dann weiß ich ja, damit umzugehen. Aber jetzt immer vom Flügelspieler zu fordern, du musst runter bis zur Grundlinie und flanken, aber der kann es halt nicht, weiß ich nicht, es macht keinen Sinn. Also und genau diesen Spieler muss ich aber auch, das machen wir ja auch mal, den muss ich dann halt auch mal auf eine andere Position setzen. Aktuell jetzt so deutsche Nationalmannschaft, jetzt wollte ich eigentlich nicht so da reingehen, aber nur ein Beispiel. Für mich ist ein Kimmich kein rechter Verteidiger. Null, also wirklich null. Schon gar nicht gegen die heutigen Flügelspieler, die auf ihn zukommen, die mit 200 km/h da angepeast kommen und er schafft nur 100, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall viel, viel zu langsam. Da gibt es ja bestimmt in der deutschen Nationalmannschaft, die jetzt mit waren in Amerika, die Jungs, da gibt es den einen oder anderen Spieler, der könnte da auch genauso spielen. Vielleicht sogar noch besser. Warum nimmt man nicht auch mal einen offensiv denkenderen Spieler? Ich habe immer gesagt, der Leveling, der ist ja einmal reingekommen und da Druck gemacht. Da habe ich gesagt, warum stellt man den da nicht mal hin? Der will spielen, der Junge. Der spielt auch rechter Verteidiger und der wird es durch seine Geschwindigkeit und Präsenz vielleicht sogar besser machen als der Kimmich. Den Kimmich würde ich vielleicht auf die Sechserposition dann stellen. Ist ja nicht, dass er weg ist, aber dann würde ich da einen anderen hinstellen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass oder es darf nicht so sein, dass ein von den NLZ, wobei ich das nicht weiß, ob Leverling im NLZ war oder nicht, aber dass ein Spieler, der im NLZ ausgebildet wurde, dass der nicht auf jeder Position überdurchschnittliche Stärken, Qualitäten mitbringt. Die muss er einfach mitbringen, in meinen Augen. Und da ist, glaube ich, in Deutschland das oft so, dass man sich viel zu früh auf Position festlegt. Das muss man ein bisschen flexibler halten. Also das ist mir zu strukturiert. Das ist typisch deutsch, würde man sagen. Aber es ist mir aber zu strukturiert, weil Fußball ist halt Ja, man, ich plane auch gerne viel und habe auch gerne die Zügel in der Hand, was das angeht. Aber ja, Spieler verändern sich ja auch. Und da sind wir Trainer, glaube ich, das größere Problem. Ich sage auch immer zwischen diesen Wildwesten, ne, Tore stehen links und rechts oder vorne und hinten. Und das Fisch dazwischen, was dazwischen passiert, ja, das ist die Fantasie von uns Trainern. Das nennt sich dann Taktik. Spielen wir mehr Verlagerung, spielen wir mehr in die Tiefe? Wie gehen wir, was machen wir dazwischen, ne? Und genauso ist es, glaube ich, auch bei der Ausbildung der Spieler, dass wir leider im Leistungsbereich, also so DFB, NLZ, Bundesliga-Vereine, dort werden mir zu viele Einzelspieler ausgebildet und zu wenig Mannschaften. Klar, die spielen nicht ihr Leben lang zusammen, das ist mir auch klar, aber die müssen ja eine gewisses Miteinander haben. Es gibt manchmal so Jahrgänge, ne? So die verstehen sich gut und spielen dann auch jahrelang zusammen. Vielleicht wechseln sie dann auch in die gleiche Profimannschaft nachher. Aber das sind halt Individualisten, ne? Und das ist dann nicht meine Philosophie. Muss aber nicht die richtige sein. Also meine, es ist meine, ne? Ob das die richtige ist oder nicht, müssen dann halt andere beurteilen.
Ja, genau, das ist aber auch ein Punkt, ja, der für mich ganz interessant ist, weil ich hatte mit Hinak Smolka gesprochen, der ist Teamcoach, und der hatte dann auch problematisiert, dass im NLZ es ja die ganze Zeit darum geht, quasi sich gegen die anderen durchzusetzen, damit du den Schritt in die nächste Jahrgangsstufe schaffst. Und im Profibereich geht es dann plötzlich darum, dass du als Team erfolgreich sein sollst, und ja, dass das vielleicht dann eben ja ein Problem ist, wenn man das nicht auch schon in der Jugend hat, so sich, keine Ahnung, auch mal hinten anstellen zu können, teamdienlich zu spielen, ja, vielleicht auch diese Sozialkompetenzen, die da mit reinspielen. Von daher bin ich da auf jeden Fall bei dir. Ich hatte auch vorhin schon, als du eure deutsche Meisterschaft in der Halle angesprochen hast, da hattest du ja gesagt, dass alle mitgefahren sind und dann eben supportet haben. Und dann habe ich mir den Begriff Teamgeist einmal aufgeschrieben. Würdest du sagen, dass das auch was ist, was euch vielleicht sogar im Vergleich zu anderen in der Saison ausgezeichnet hat? Weil du hast ja die Ausgangslage schon angesprochen, da wart ihr ja eher Underdog.
Ja, definitiv. Also wir uns im Trainerteam war klar, wir können diese Saison nur überleben. Also überleben war eigentlich damit gemeint, dass die Mannschaft sich nicht selber zerpflückt, ne? Wenn wir dann unten drin stehen, das kann ja auch mal passieren. Wir können diese Saison nur überleben, wenn wir als Mannschaft auftreten, also als Team und mit Teamgeist logischerweise. Natürlich ist das wie eine Reise und du verlierst immer welche. Wir sind mit dem 28er Kader in die Saison gestartet. Im Winter gab es dann ein paar Veränderungen und in die Rückrunde waren es dann in Anführungszeichen nur noch 24, was einige andere Mannschaften immer noch belächelt haben. Aber für uns war es halt wichtig, alle irgendwie mitzunehmen. Na klar, haben wir auch nicht, sind wir nicht jedem gerecht geworden. Geht halt auch gar nicht, ne? Aber wir haben diese Anzahl der Spieler gebraucht, weil es natürlich Ausfälle gibt und. Und wenn du Ausfälle hast, egal welcher Art, dann die Jungs, also die gespielt haben, dann auf einmal nicht da sind, dann müssen halt andere einspringen. Wenn du kein Teamgeist mitbringst, dann wird das nicht funktionieren. Dann werden auch die Ergebnisse nicht so sein. Ist unsere Meinung. Also für uns war klar, wenn wir es schaffen, ein Team zu formen und einen Teamgeist zu haben, dann haben wir einen riesengroßen Vorteil gegen die anderen Mannschaften in der Region, die vielleicht besseren Einzelspieler haben, weil die ziehen dann ihre Kabinettstückchen durch, aber wir pressen die mit zwei Mann. So, ne? Und das muss jeder bereit sein, für den anderen den Schritt zu gehen. Und das ist ein riesengroßer Punkt, wenn nicht sogar der Hauptpunkt gewesen, der uns durch die Saison auch getragen hat. Den haben wir nicht immer in den Vordergrund gestellt. Der ist halt als gewachsen oder musste wachsen, ne, über die Zeit. Aber ja, würde ich auch sagen.
Dann hast du vorhin ja auch, und du hast ja auch diese Bereitschaft angesprochen, die die Spieler mitbringen müssen, und über Intensität im Training gesprochen. Und dass da die Spieler eben auch mitziehen müssen. Und dann hast du ja schon gesagt, okay, wenn ich jetzt anstatt irgendwie isoliertes Athletiktraining zu machen, das in Spielform mache, so dann haben die ja schon mal mehr Bock. Da würde ich natürlich auch auf jeden Fall mitgehen. Aber nichtsdestotrotz ist zumindest meine Erfahrung, das wird je nachdem, wie hoch man eben coacht, ja auch nochmal vielleicht mit den anderen Spielern eben nochmal anders sein. Aber trotzdem ist es ja auch bei einer Spielform teilweise auf jeden Fall mal eine Herausforderung, die Intensität hochzuhalten, weil ja es dann eben doch weniger wird im Laufe der Zeit. Also wie sehr Also was war da vielleicht für dich nötig, das zu machen und wie gehst du damit um, wenn jetzt der Anreiz, dass es eben eine Spielform ist, allein nicht ausreicht? Wie bringst du dann noch Intensität rein?
Ja, also es ist nicht so, dass wir dreimal die Woche nur Spielformen machen und nur Umschaltspiel. Wir haben auch einen Tag davon Athletiktraining tatsächlich gemacht, alle 14 Tage, wo wir dann die Hälfte der, meistens die Hälfte der Truppe an den Athletiktrainer abgegeben haben. Mit der anderen Hälfte haben wir dann ja, Passübungen oder also dann natürlich auch was Isoliertes dann gemacht oder eben halt auch kleine Spielformen. Also wir haben das so ein bisschen gemixt, das Ganze. So übers Jahr gesehen. In den Spielformen selbst, ja, genau, hast du auch recht. Da fängst du an und dann ist so die erste Viertelstunde oder so, 20 Minuten, ist das hochintensiv. Du kannst dann nach 3 Minuten abbrechen, nächste Runde, kurz durchatmen und dann geht das weiter. Das geht dann, keine Ahnung, 20 Minuten, sage ich mal, gut auf so einem guten Level, wo man als Trainer sagt, jo, genau so will ich das sehen. Und dann merkst du, wie wenn irgendjemand den Stecker gezogen hat, dann lässt das nach. Klar, weil sie natürlich eine gewisse Erschöpfung dann auch erreichen, denke ich. Aber dann, ja, lassen wir uns eigentlich immer was durch Anpassungen einfallen. Ne? Machen das Feld kleiner, machen das Feld größer, verändern die Form des Feldes, verändern die Anzahl der Spieler, ob die dann nun, ich sag mal, tschechische Rolle als Beispiel wieder 3 gegen 3 spielen oder ob wir so ein Wechselspiel haben, wo man permanent 3 gegen 2, 2 gegen 3, also es wechselt permanent hin und her, da kannst du dich nicht verstecken. Also wir versuchen, die Jungs dahin zu bekommen, dass sie automatisch sich nicht verstecken können. Und wenn sich jemand versteckt, dann fällt es halt auf. Und dann ist es Gott sei Dank bei uns so, dass dann doch untereinander, also die Jungs sich untereinander dann halt nochmal pushen. So komm, beiß nochmal, ne? So den noch 5 Minuten oder dann ist Training auch vorbei oder so. Wobei das meistens so ist, dass wenn wir Training beenden, dann geht das Gejaule los, dass es schon wieder zu Ende ist irgendwie. Aber das ist natürlich auch positiv, so die Einstellung. Also du hast es eben gerade auch schon gesagt, ich denke, das kommt auch die Kaderstruktur drauf an, ne? Und welche Liga spielst du? Ich sag mal so, wer zum SV Eichhede wechselt, der weiß, dass dort dreimal die Woche trainiert wird. Der weiß, dass wir dort gewisse Ansprüche an die Spieler haben und auch an uns selbst logischerweise. Und wenn jemand der Meinung ist, er kann halt mit weniger als 100% zum Training kommen, aber wenn er am Ende des Trainings dann bei 80 ist oder so, dann ist es okay, aber ne? Dann wird das eben auf Dauer auch nicht gut gehen. Und das wissen die Jungs halt auch, ne? Und das bringt halt auch Bock, weil sie einfach, ja, also wie gesagt, ich habe sie jetzt ja seit der U14 schon 4 Jahre gehabt und die haben sich natürlich auch verändert, ne? Klar, körperlich, aber auch so vom Typus her. Aber was sie immer von ersten Tag an mitgebracht haben, und da bin ich auch sehr, sehr zufrieden und stolz drauf ist, die haben immer die Bereitschaft mitgebracht, Gas zu geben, ne? Das hat nicht immer funktioniert, wissen wir auch. Es gibt persönliche Themen noch drumherum, sowas wie Schule zum Beispiel oder Eltern oder so, die dann einem auf den Nerv gehen und dann hat man halt mal schlechte Laune, ist alles okay. Das ist ja auch nicht so ein steiles Bergauf, ne? So mehr so eine Kurve, ne? Und wenn wir es da schaffen, diese Kurve aber immer stetig, dass sie auch nach oben zeigt, hinzubekommen, dann ist das super. Und ja, die Jungs geben Gas, ne? Das bringt Spaß.
Dann habe ich immer meine Abschlussfrage, die ist jetzt eine neue.
Okay.
Zum ersten Mal stelle ich diese Abschlussfrage und da sollst du quasi das einmal ja vervollständigen. So im Sinne von, diesen Fehler solltest du als Trainer nicht machen. Also wir bringen ja alle jetzt irgendwie Erfahrung mit und haben ja auch selbst unsere Fehler als Trainer gemacht. Und wenn du dich jetzt für eine Sache entscheiden müsstest, wo du sagst, okay, jemand fängt jetzt neu als Trainer an, dass du dem sagen könntest, ja, okay, diesen Fehler, den solltest du dir sparen.
Nur ein oder?
Ja, das ist jetzt mal das Spannende an der Frage, dass
Okay.
man sich auf einen
Ja,
festlegt,
okay.
ja.
Okay, aber das ist natürlich schwierig, weil es gibt verschiedene Themenpunkte, die man im Jahre, also die Jahre selber dann gelernt hat, wo man sagt, okay, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Aber ich habe es vorhin schon gesagt und das, da denke ich, das ist für mich schon nicht unwichtig. Wir sollten uns nicht darauf versteifen, die Spieler zu früh in eine Position zu pressen, also zu spezialisieren. Lieber die Möglichkeit geben, ich sag mal, polyvalent auf verschiedenen Positionen sich auszubilden, weil spezialisiert werden sie nach dem Jugendbereich sowieso. Und genau, das würde ich sagen, diesen Fehler früh zu früh festlegen, wenn es geht, nicht machen.
Kannst du da irgendwie ja, was zum Zeitpunkt sagen? Also ab wann würdest du, also wenn du sagst nach der Jugend sowieso, heißt das für dich erst nach der Jugend spezialisieren oder schon
Ja,
früh?
also es wird sich im Laufe der Zeit ja sowieso ergeben. Es bringt nichts, einen Spieler, der, ich sag mal, gar kein Interesse hat, Tore zu schießen, den als, ich sag mal, Flügel oder Stürmer irgendwie. Er sollte das auch mal gemacht haben, ja, damit er weiß, was haben die Jungs da vorne für Herausforderungen. Also um den Blick mal dafür zu bekommen. Aber wenn er das per Du nicht will und so, dann muss ich den da auch nicht reinpressen. Aber dann kann der, wenn der IV sonst immer gespielt hat, dann kann der gerne mal Sechser spielen oder Außenverteidiger, so als Beispiel, ne? Das wird sich dann automatisch ergeben. Der wird sowieso so seine, also wenn man das als Trainer macht, wird er so seine zwei, vielleicht im besten Fall drei Positionen haben, wo du ihn immer wieder einsetzen kannst, ne? Aber ich sage halt auch immer, wenn sobald es in den Erwachsenenfußball geht, ist das auch eine ganz andere Sportart. Das ist komplett eine andere Sportart. Die Trainer haben auch eine ganz andere Idee. Also ich glaube nicht, dass, oder man muss es mal ausprobieren, aber ich stelle mir das schwierig vor, mit einem zusammengewürfelten Haufen an Spielern im Herrenbereich Wildwestfußball zu spielen. Weil denen fehlt einfach dann dieses Wissen, ey, was ist das eigentlich? Wie will man das umsetzen? Wenn wir mit unserem Jahrgang 09 oder auch der Jahrgang 08 bei uns im Verein, die spielen das nämlich auch so, wenn wir mit denen zusammen irgendwann eine Herren bilden in Eichel oder wo auch anders, ist egal, dann kannst du mit denen Wildwest spielen, wenn die Knochen und die Bereitschaft noch da ist, ne? Aber sonst ist das halt, denke ich, schwierig. Und deswegen werden die Trainer im Herrenbereich viel, viel taktischer das Ganze umsetzen und dann werden sie ihre Spieler auch spezialisieren, denke ich. Natürlich sollten sie positionsspezifisch, ich sag mal so, C-alter Jahrgang, B-junger Jahrgang, vielleicht so in dem Zeitfenster irgendwo, sollten sie schon die wichtigen Punkte mitbekommen, ne? Wie stelle ich mich und was mache ich lieber nicht? Das kann man denen ja schon mitgeben, aber das kannst du denen ja auch für zwei oder drei Positionen schon mitgeben. Das meine ich. Und nicht zu sagen, okay, ihr habt eine C-Jugend, du spielst nur noch IV und wenn du nicht weißt, wohin mit der Kirsche, dann haust das Ding mal lang nach vorne. Das muss dann nicht so sein. Dann gib ihm noch die Möglichkeit, auf die Sechserposition mal auszuweichen. Und dann weiß er, oh, der Sechser hat die und die Schwierigkeiten, sich überhaupt anzubieten, um den Ball vom IV abzuholen. Und ich als IV weiß, das besser einzuschätzen oder ihn auch besser zu stellen beim nächsten Mal. Ne? So, solche Sachen. Aber da würde ich vielleicht sagen, ja, was ist das dann? U15, U16, ne? So in dem Rahmen, dass man da damit anfängt. Wahrscheinlich eher U16 irgendwo, ja. Ich weiß, einige, oder ich glaube, die DFB-Philosophie, die war eigentlich, dass man da schon ein bisschen früher damit anfängt, aber es kommt auch auf die Spieler drauf an. Ne? Wenn sie dann das nicht verstehen, dann kannst du auch in der A-Jugend damit anfangen. Wenn sie es aber schon in der C-Jugend, junger Jahrgang verstehen, dann kannst du halt auch da schon anfangen. Aber eben nicht mit der Gießkanne, ne? Da musst du gucken, mit wem kannst du und mit wem nicht. Das Gießkannenprinzip, da geht halt viel verloren, ne? Oder kann viel verloren gehen.
Ja, man hört das ja auch immer mal wieder, dass Spieler, die dann am Ende Profi werden, dass die nochmal spät irgendwie einen neuen Trainer bekommen und der dann einfach nochmal eine Entscheidung trifft und sagt, nee, pass mal auf, du spielst jetzt die Position, da hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, Profi zu werden und dass das dann eben auch immer mal wieder klappt, ne? Also von daher finde ich das auch ja sinnvoll, da nicht zu früh so eine Entscheidung zu treffen, weil man als Trainer auch einfach mal falsch liegen kann, ja. Genau. Dann erstmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir viel Spaß gemacht. Und auch nochmal für die Hörer, ich habe schon Zusagen von weiteren Gästen. Das heißt, da erwarten euch neue Folgen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gebracht. Und ja, vielen Dank. Mach weiter so. Und wir bleiben in Kontakt, denke ich, ne?